Breitband Topic.
Dass das Internet völlig neue Arten menschlicher Zusammenarbeit ermöglicht, das wissen wir spätestens seit der Wikipedia. Wissen ist nicht mehr an einen Ort gebunden und kann sich frei bewegen und an Gravitationszentren sammeln, wenn man so will. Bei Projekten etwa, wo es gebraucht wird und sich zu Hause fühlt, da sammelt es sich und verteilt sich dann wieder neu. Bisher waren die Ergebnisse dieser neuartigen Zusammenarbeit vieler Menschen weltweit meist immaterielle Güter, also Online-Enzyklopädien, Software oder auch Filme. Jetzt schicken sich einige Nerds an, gemeinsam Maschinen zu entwickeln. Das könnte unsere physische Welt und unsere Art zu wirtschaften sehr verändern. Autobau als Gruppenarbeit. Anja Krieger stellt einige der wichtigsten Open-Hardware-Projekte vor und beginnt mit dem Open-Source-Ecology-Projekt. Enthusiasten haben Maschinenteile entworfen und auch gebaut, die sich nach dem Lego-Prinzip zusammensetzen lassen. Mal ein Traktor, mal ein Pflug, mal eine Ziegelsteinpresse.
Open Source macht ganz schön Krach. Der Trichter vibriert, eine Klappe schiebt sich nach hinten, dann kullert ein brauner Klotz heraus. Liberator haben die Konstrukteure ihre Maschine genannt, die Befreierin. Aus einfachem Erdboden macht sie fertige Mauersteine für den schnellen Hausbau. Günstig, ökologisch und eben Open Source. Es ist der erste Prototyp des Global Village Construction Set. 50 Maschinen wollen die Mitarbeiter des Projekts Open Source Ecology aus Missouri entwerfen. Einen Baukasten, mit dem die moderne Zivilisation autark und unabhängig vom Markt funktionieren kann. Patente gibt es keine. Jeder kann sich Materiallisten, Baupläne und Videoanleitungen einfach von einem Wiki herunterladen und sich mit eigenen Ideen beteiligen. Gründer des Projekts ist Marcin Jakubowski. Die Factor E-Farm, wo die Maschinen gebaut werden, sollte eigentlich ein nachhaltiger Bauernhof werden. Fast wäre der studierte Physiker an einem kaputten Traktor pleite gegangen. Er beschloss, den Bau von Maschinen selbst in die Hand zu nehmen. Im März stellte er sein Projekt bei TED vor.
Ich stellte fest, dass es keine erschwinglichen Geräte gab, die wirklich so gebaut waren, wie ich es für eine nachhaltige Farm brauchte. Ich suchte robuste, modular gebaute Geräte, hocheffizient und optimiert, aber günstig und aus lokalen und recycelten Materialien. Geräte, die ein Leben lang halten würden, statt fürs Wegwerfen konzipiert zu sein. Mir wurde klar, dass ich sie selber bauen musste, und das probierte ich aus. Tatsächlich konnte ich so industrielle Produktivität in kleinem Maßstab erreichen.
Im Durchschnitt 8-mal günstiger als industrielle Alternativen sind die Maschinen des Global Village Construction Set. Ähnlich wie Open-Source-Software mehr Menschen ermöglicht, an digitalen Prozessen teilzuhaben, möchte Jakubowski mit seinen Maschinen den Zugang zu Produktionsmitteln demokratisieren.
Open-Source hat sich bei Tools für Wissensmanagement und kreative Prozesse als erfolgreich bewiesen. Dasselbe passiert jetzt mit Hardware. Wir beschäftigen uns mit Hardware, weil sie das Leben der Menschen auf greifbare, materielle Art und Weise ändern kann. Wenn wir die Zugangsschwelle für Landwirtschaft, Bau und Herstellung verringern, wird eine ungeheure Menge menschlichen Potenzials freigesetzt, nicht nur in Entwicklungsländern.
Auch im Bereich digitale Hardware hat der Open-Source-Gedanke Einzug in die Welt der Dinge gehalten. Man tauscht sich aus, entwickelt die Ideen anderer weiter und stellt seine Erfindungen für Nutzung und Weiterentwicklung unter freie Lizenz.
We wanted it to be open source, so that everybody could kind of help and contribute.
For me, that's really about giving people the information they need to recreate the piece of hardware for themselves.
I'm really passionate about Arduino because I really care about understanding more about how the world works.
Stimmen aus dem Film Arduino The Documentary. Der gleichnamige Bausatz ist eines der beliebtesten Open-Hardware-Projekte. Die Plattform Arduino macht digitale Geräte selbst zum Bastelobjekt. Alles, was man braucht, ist ein kleiner Bausatz aus einem Mikrocontroller und einfacher Software. Ein minimalistisches Ein-Chip-Computersystem, mit dem die kreative Community schon blinkenden Jacken, sich selbst spielenden Xylophonen, Robotern und sogar Satelliten Leben eingehaucht hat.
Modul Verzicht, Modul CO2-Ausgleich, Modul Transparenz, Modul Kein Gewinn, Modul Alkoholvorsorge.
Auch diese Liste ist Open Source. Die Firma Premium Cola überträgt die Idee von Transparenz, Mitgestaltung und Freigabe auf ihre Unternehmensphilosophie. Die Hamburger haben dem Originalrezept der Afri-Cola wieder Leben eingehaucht und seinem revolutionären Image. Das Produktionskollektiv veröffentlicht seine ökosozialen Grundsätze und Methoden unter Creative Commons Lizenz im Netz. Uwe Lübbermann erklärt das Ziel dieses offenen Betriebssystems.
Was wir darunter verstehen, ist im Prinzip die Grundhaltung, dass wir über die Jahre eine Arbeitsweise entwickelt haben, die eben ganz oder in Teilen von anderen kopiert werden sollte, damit sich die Welt insgesamt ein bisschen verbessert. Deswegen stellen wir diese Arbeitsweise zur Verfügung. Sie soll auch nichts kosten und hoffen, dass andere Unternehmen sich davon eben eine Scheibe abschneiden.
Traktoren für alle, Computer zum Selberbasteln und Kohlehersteller ohne Profitgier. Die Open-Source-Philosophie flimmert in manchen Momenten wie ein unwirklich altruistischer Traum. Ganz so selbstlos, wie es auf den ersten Blick scheint, sind aber auch die Open-Source-Verfechter nicht. Die Maschinen des Global Village Construction Set wird es zu kaufen geben. Arduino verdient schon jetzt an seinen Bausätzen. Die Hersteller von Premium-Cola hoffen mit ihrer Firmenphilosophie auf strategischen Nutzen, um dann um die Ecke herum vielleicht doch finanziell zu profitieren. Denn eins wird bestimmt nie Open Source, das Geld.
Doch auch wenn Ideen unter dieser, ja, in diesen Open Source-Projekten nicht mehr beschränkt sind und frei fließen können und auch nicht mehr bezahlt werden müssen, irgendwo muss ja auch für die Macher Geld abfallen. Nur fällt es eben nicht mehr an diesen Stellen ab wie bisher, sondern an anderen Stellen der Wertschöpfungskette und auch für andere Menschen als bisher. Wenn Autodesigns, Traktorpläne und Bauanleitungen für Kaffeemaschinen gemeinsam erarbeitet und frei im Netz stehen, wie verändert das unsere Produkte, unser Wirtschaften, unsere Gesellschaft? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Michel Bowens, einem Technik-Theoretiker, der sich sehr viel Gedanken gemacht hat über, wie er das nennt, Peer-to-Peer-Produktion, also wenn Menschen für Menschen produzieren und nicht mehr Konzerne für Verbraucher. Meine erste Frage war, wie erklären Sie sich das Aufkommen dieser Vielzahl von materiellen Open-Source-Projekten?
Ich würde sagen, das ist einfach der nächste logische Schritt in der Open-Source-Bewegung. Angefangen hat das im Softwarebereich. Später teilten Menschen ihr Wissen, zum Beispiel über Wikipedia. Und bei Designern ist es nun im Hardwarebereich genauso. Design reicht uns aber nicht mehr. Wir wollen auch endlich mal was Handfestes erschaffen. Aber es stecken auch noch andere Argumente und Motivationen dahinter. Ich habe ziemlich lange für ein großes Ölunternehmen gearbeitet. Und in den 70ern haben diese Firmen fast alle Patente für erneuerbare Energien gekauft und sie unter Verschluss gehalten. So wurde über 30 Jahre lang Innovation in diesem Bereich verhindert. Deshalb gibt es viele Leute aus dem Open-Source-Ecology-Umfeld, wie zum Beispiel Marcin, dem Umweltbelange und Nachhaltigkeit sehr wichtig sind. Er sagt sich, wenn die Unternehmen nicht handeln, müssen wir es eben selbst machen.
Was will diese Bewegung denn anders machen? Welchen Wandel kann diese Open-Source-Idee in einer Gesellschaft vorantreiben?
Im Kern dieses Modells existiert eine Gesellschaft, in der alles frei zugänglich ist und an der sich jeder beteiligen kann. Durch freie Lizenzen, Creative Commons Lizenzen, zum Beispiel für Texte. Softwareinhalte werden durch die GPL geschützt und für handfeste Dinge gibt es die Open Source Hardware Lizenz. Dafür werden oft Institutionen gegründet, die eine entsprechende Infrastruktur schaffen, zum Beispiel die Apache, die Linux oder auch die Wikimedia Foundation, die hinter Wikipedia steckt. Das Interessante ist nun, dass sich um diese Einrichtungen Industrien ansiedeln, Softwarefirmen zum Beispiel. Diese Unternehmen müssen sich aber an die Regeln der freien Lizenzen halten, wenn sie die Inhalte nutzen wollen. Und der wichtige Punkt ist hier, dass diese Regeln keine Gesetze sind, die von außen herangetragen werden, sondern sie kommen von innerhalb der Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft. In einer Welt, in der Open Source eine große Rolle spielt, müssen Unternehmen sich diesen internen Regeln anpassen. Sie müssen sie verinnerlichen. Und das ändert die grundsätzliche Logik, mit der Unternehmen normalerweise arbeiten und produzieren. Der Markt an sich bleibt zwar bestehen, aber es ist eine andere Form von Kapitalismus, die so entsteht.
Können Sie ein Beispiel nennen, das den Wandel und diese neue Form von Kapitalismus verdeutlicht?
Nehmen wir mal das Beispiel eines Open-Source-Autos. Ein Kunde will sein Auto in ein Hybridfahrzeug umbauen lassen. Er könnte es an einem Freitag in die Werkstatt bringen und dort könnte der Mechaniker die Baupläne des Autos und des Designs des Umbaus frei aus dem Netz laden. Das Auto umbauen und der Kunde hätte am Montag seinen Hybridwagen. Auch die Produktion könnte völlig dezentral ablaufen. Wenn das Design frei wäre, könnte jede Firma Reifen produzieren, Keilriemen oder sonst was. Heute sieht es aber so aus, dass ein Mechaniker ohne Verträge, Lizenzgebühren und spezielle Software nicht einmal ein Auto reparieren kann. Das machen Unternehmen natürlich absichtlich, um ihr Wissensmonopol zu behalten. Bei Open-Source-Projekten dagegen kann jeder die Baupläne, zum Beispiel für einen Motor, einsehen und ihn anpassen.
Und mit dieser Dezentralisierung des Wissens und der Freigabe der Inhalte, wie zum Beispiel der Designs, werden dann Kosten gespart oder was versteckt sich dahinter?
Es ist nicht so, dass der komplette Profit wegfällt. Natürlich muss man immer noch mehr einnehmen, als man ausgibt, um in sein Unternehmen und vor allem in die Angestellten investieren zu können. Aber der Profit, der allein auf dem Wissensmonopol basiert, der fällt natürlich weg. Man bekommt Geld für die Arbeit und das Produkt, aber nicht für das geistige Eigentum an Dingen.
Sie haben ja vorhin schon von Wikipedia und Open-Source-Software-Projekten gesprochen und dass diese sehr erfolgreich sind, das steht ja außer Frage. Aber kann man denn die gleichen Regeln auch auf Hardware übertragen? Gibt es da nicht auch Einschränkungen?
Open-Source-Hardware ist heute an dem Punkt, an dem Open-Source-Software vor 10 Jahren war. Da gibt es noch eine ganze Menge Probleme, an denen man arbeiten muss. Wenn ich zum Beispiel Investor wäre und ich weiß, dass ich mit geistigem Eigentum 15% Gewinn machen kann, mit Open-Source-Hardware aber nur 3%, dann würde ich schon zweimal überlegen, ob ich mein Geld dort anlege. An der Finanzierung scheitern viele Projekte, vor allem in der Entwicklungsphase. Für Investoren ist der Profit, vor allem kurzfristig, einfach zu gering. Die Entwickler arbeiten aber daran, diesen Nachteil mit besserem Design wettzumachen.
Hardware in such a way that the threshold becomes lower and lower. So they're also redesigning the machinery.
Now, another concept. Sie haben sich ja viel mit dem Konzept der Peer-to-Peer-Production beschäftigt. Was steckt hinter diesem Konzept und inwiefern passt das zusammen mit der Open-Source-Welt?
Die eigentliche Revolution des Netzes besteht ja darin, dass es weltweit unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammenbringt und es ermöglicht, dass diese Gruppen gemeinsam an etwas arbeiten. Dabei steht die Koordinationskraft im Vordergrund und nicht die Hierarchie. Und das nennt man Peer Production, gleichgestellt zusammenarbeiten. Diese Art von Arbeit bringt einige Vorteile. Jedes Mitglied im Netzwerk ist hoch motiviert und das Endergebnis ist oftmals besser, als es ein Unternehmen je leisten könnte. Das Internet, wie wir es jetzt kennen, wäre in der Form ohne Peer Production nicht möglich gewesen. Der Großteil des Netzes basiert auf Open Source Software. Klassische Unternehmen dagegen investierten bisher oft in geschlossene Konzepte, wie es zum Beispiel bei CompuServe der Fall war. Teilen wollte da niemand.
Companies were investing in private networks like CompuServe. They didn't want to share.
I think we all understand the Wikipedia. Ich glaube ja, wir kennen alle das Konzept der Wikipedia und Open Source Software ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Aber was ist denn neu und anders, wenn man diese Form der vernetzten Produktion auf Hardware überträgt?
Well, the thing is that design is design, whether you're designing text.
Grundsätzlich ist Design erstmal nur Design, egal ob es sich um Text, Software oder einen Bauplan für ein Auto handelt. Man braucht dafür Verstand, einen Computer und eben eine Community. Alles, was produziert werden soll, muss vorher jedoch designt werden und deshalb kann man auch prinzipiell jede Arbeit im Netz koordinieren. Der Unterschied wird erst dann deutlich, wenn man das eigentliche Produkt physisch erzeugt, also herstellt. Genau dieser Punkt ist eine Herausforderung, aber das macht Open-Source-Hardware natürlich nicht unmöglich. Ich glaube, mit der Zeit werden sich ähnliche Strukturen herausbilden, wie wir sie jetzt im Bereich der Open-Source-Software haben. Entwicklergruppen werden sich mit Unternehmen zusammenschließen. Das geschah bei Programmierern und das wird auch nach und nach im Open-Source-Hardware-Bereich passieren.
Okay. Okay, also ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Immer mehr Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt designen und teilen Baupläne und Anleitungen, wie man Hardware, also Maschinen, herstellen kann. Und jeder, der daran interessiert ist und Wissen beitragen möchte, kann sich engagieren und daran teilhaben. So verteilt sich dann Spezialwissen über das Netz, das neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Das Design ist frei, kann nach speziellen Wünschen angepasst werden und nur für die eigentliche Produktion muss man dann bezahlen. Angenommen, diese Open-Source-Hardware-Bewegung entwickelt sich in diese Richtung? Wie stark wird das unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, umkrempeln? Wird es traditionelle Unternehmen überhaupt noch geben?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Wenn man sich mal die wirklich tiefgreifenden Veränderungen in der Vergangenheit anschaut, vom Feudalismus zum Kapitalismus zum Beispiel, und wenn man die Umbrüche, die wir jetzt haben, damit vergleicht, wer weiß, vielleicht stehen wir vor einem ähnlichen Wandel. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir könnten am Beginn einer solchen Entwicklung stehen. In Frankreich des 18. Jahrhunderts hatten wir eine ähnliche Situation wie heute. Auf der einen Seite der Absolutismus in der Rolle des Königs, auf der anderen Seite ein wachsendes Bürgertum, Handwerker und Fabrikanten. Aber wie wir alle wissen, war dieses Verhältnis alles andere als stabil und endete mit der Französischen Revolution. Ich würde die damaligen Privilegien der Monarchen schon mit den Privilegien heutiger Unternehmen vergleichen. Und zwar in Form von geistigem Eigentum. Wir als normale Menschen haben keinen Zugang zu den Geheimnissen der Großunternehmen. Gleichzeitig werden wir für das Verbreiten von Innovationen kriminalisiert und bestraft. Und das, obwohl viele Studien zeigen, dass geistiges Eigentum Innovation bremst. Und wenn man sich dann unsere globalen Probleme anschaut, wie den Klimawandel und gesehen hat, wie Unternehmen Patente für erneuerbare Energien gekauft haben und unzugänglich machten, da sollte sich die Gesellschaft schon mal fragen, ob es nicht besser wäre, wenn jede Form von Innovation frei zugänglich und offen für jeden wäre. Und das natürlich so schnell wie möglich. Open Source könnte diese Probleme in Einklang bringen, denn es vereint die Konzepte des wirtschaftlich-privaten und öffentlichen Besitzes. Ich glaube, dass so eine Wirtschaft der Zukunft funktionieren könnte.
Tja, wie wir in Zukunft Produkte produzieren, das war der Technik-Theoretiker Michel Bowens. Das Interview ist natürlich nachzuhören, wie alles, unter breitband.deradio.de.